Bibelheise.
All diese menschlichen Katastrophen. Dazu die Frage, ist Jesus der Retter der Seele? Ist Jesus der Retter unseres Herzens? Und was haben explodierende Planeten und Sterne mit Jesus zu tun?
Ich grüße Sie heute wieder ganz herzlich. Hier ist Carlos Waldo und danke, dass Sie mit uns unterwegs sind. Hallo, auf dieser Bibelreise gibt es jetzt Bewegung. Für solche, die es glauben wollen, ist dies die Straße der Hoffnung. Unsere Reihe über das Lukas-Evangelium nähert sich dem Ende. Heute geht es um die Kapitel 21 und 22, durch die Professor Luisa Young eine Warnung an uns alle bereithält. Unser Thema heute, die letzte Stunde. Man sollte sich darauf einstellen. Die Tage fliegen dahin und dulden keinen Aufschub mehr. Wer möchte schon zurückbleiben, wenn der Herr Jesus wiederkommt, nicht wahr? Darum aufgepasst! Die Zeichen seines Kommens sind immer deutlicher.
Allerdings, wir nähern uns immer mehr dem Ende des dritten Evangeliums, des Lukas-Evangeliums, das jetzt auf Einzelheiten über das Leben und den Auftrag Jesu Christi, des Menschensohnes, eingeht. Lukas betont die menschliche Seite Christi und der Diskriminierten und Verachteten. Kapitel 21 beginnt mit einem Blick darauf, in dem es über eine Witwe berichtet, die ihre beiden kleinen Kupfermünzen spendet und damit alles dahin gibt, was sie zum Überleben braucht. Sie zeigt damit wieder einmal, wie Gott doch oft durch solche handelt, welche die Gesellschaft verachtet. Dieses Ereignis macht aber nur den Weg für das frei, was nun entlang des Kapitels auftritt, nämlich die Auseinandersetzung über die letzte Stunde. Einige der Jünger Jesu machten Bemerkungen über den Tempel. Sie bewunderten sehr das ganze Bauwerk und Jesus sagt darauf, dass der Tag kommt, an dem dort kein Stein auf dem anderen bleiben, sondern alles niedergerissen würde. Liebe Hörer, von nun ab wird nach den Worten Jesu, seinem Dienst und der zunehmenden Ablehnung der Religionsführer jener Tage die Lage Jesu immer heikler, in dem Maß, wie sich die letzte Stunde nähert. Übrigens wurde das ja schon erwartet. Das Alte Testament prophezeit es und die letzte Stunde beginnt mit der letzten Stunde des Tempels selbst. Dieser große Tempel blickte bereits auf sein Ende, das sich mit dem Überfall der Römer und seiner Zerstörung im Jahr 70 nach Christus vollziehen sollte. Damit nun diese Aussage Hand und Fuß hat, behaupten die Gelehrten, dass Lukas sein Werk noch vor dem Jahr 62 verfasst haben muss. Sie fragen nämlich, wann wird dies alles geschehen? Und Jesus antwortet, gebt Acht, dass ihr nicht verführt werdet, denn es werden viele in meinem Namen auftreten und sagen, ich bin es und die Zeit ist nahe. Folgt ihnen nicht, wenn ihr etwas von Kriegen und Aufständen hört. Habt keine Angst, denn diese Dinge müssen zuerst stattfinden, aber das Ende kommt dann noch nicht sofort. Und Jesus fährt fort und sagt, ein Volk wird sich gegen das andere erheben und ein Reich gegen das andere. Es werden an verschiedenen Orten große Erdbeben, Hungersnöte und Pest sowie schlimme Ereignisse geschehen und Zeichen vom Himmel werden auftreten. Liebe Hörer, Jesus beschreibt hier recht deutlich, was alles geschehen sollte und auch noch aussteht. Die letzte Stunde schlägt übrigens nicht nur für den Tempel, sondern allgemein für Ruhe und Ordnung. Diese wurden bereits damals durch Kriege und Aufstände bedroht, welche das Land selbst betrafen. Aber es ist klar, dass das Ganze viel umfassender ist und sich auch auf das bezieht, was noch in der Zukunft geschehen soll. Der Mensch geht hin und baut sich etwas auf, das Festigkeit, Ruhe und Ordnung zu sichern scheint, das sich aber aufgrund der Sünde des Menschen und seinem unlauteren Wettbewerb mit seinesgleichen nicht halten kann und dann mit Krieg und großer Zerstörung endet. Und so wird dieses Ende in der letzten Stunde auch zu einer Verfolgung der Gemeinde oder Kirche führen. Jesus warnt seine Jünger, dass sie mit Verfolgung zu rechnen haben, dass man sie um seines Namens willen vor Könige und Behörden schleppen würde. Dort haben sie dann Gelegenheit zum Zeugnis und sie sollten sich keine Sorgen machen um das, was sie sagen sollten. Denn der Geist Gottes würde ihnen die Weisheit eingeben, zur rechten Zeit die Wahrheit zu vertreten. Und niemand würde ihren Worten widerstehen können. Sie würden sogar von Eltern, Geschwistern und Freunden verraten werden und einige von ihnen würden getötet. Alle würden dann um des Evangeliums willen gehasst. Liebe Hörer, das ist endgültig. Die letzte Stunde steht bevor. Und das betrifft auch das Ende des Tempels von Ruhe, Ordnung und Frieden für die Menschheit. Jerusalem wird von Armeen belagert, heißt es. Jene Tage würden besonders schlimm für Schwangere und Stillende. Und es kommt große Not und Zorn über jenes Volk. Ruhe, Ordnung und die menschliche Festigkeit werden nicht bestehen können, denn wir befinden uns vor der letzten Stunde und die kann einem Angst machen. Wer dies hier bei der Bibelreise hört, kann nun sagen, das sieht doch aber wirklich erschreckend aus. Dann muss man sich gut darauf einstellen, denn der Schrecken nimmt noch zu. Es geschehen Zeichen an der Sonne, am Mond und an den Sternen. Die Völker geraten in Bedrängnis durch das Brüllen des Meeres und die Menschen werden vor Schrecken in Ohnmacht fallen, bis der Menschensohn mächtig und siegreich in den Wolken bei Anbruch der letzten Stunde wiederkommt. Jesus sagt, gebt Acht, beobachtet den Feigenbaum und alle anderen Bäume. Wenn sie sprießen, wisst ihr selbst, dass der Sommer vor der Tür steht. So auch, wenn ihr dies alles seht, könnt ihr wissen, dass das Reich Gottes nahe bevorsteht. Ich versichere euch, dass dies Geschlecht nicht vergehen wird, bevor all diese Dinge geschehen. Das Geschlecht meint hier die Menschheit, die gegenwärtige Lebensordnung. Und Jesus behauptet, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden niemals vergehen. Die letzte Stunde bricht an, die letzte Stunde für den Tempel, für die Stabilität jener, die in den Tagen Jesu lebten, und die letzte Stunde für die gegenwärtige Lebensordnung. Wir sollten uns, liebe Hörer, deshalb nicht so sehr über alles wundern, was um uns her geschieht, denn all dies wird von der letzten Stunde betroffen. Achtung also, lasst es nicht zu, dass euer Herz von Ausschweifung, Trunk und Sorgen um das Leben belastet wird und dann dieser Tag unerwartet über euch kommt. Viele Leute leben dahin, als ob dieses Leben ewig dauern würde, ohne sich auf das Kommen Christi des Menschensohnes zur letzten Stunde vorzubereiten. Das ist Unvernunft und bedeutet, auf Sinnloses zu bauen. In der Folge berichtet dann Kapitel 22 über das, was mit Jesus selbst geschah. Das Osterfest stand nahe bevor und die religiöse Führerschaft wollte Jesus umbringen. Der Satan nahm Judas Ischariot in Beschlag und er suchte den obersten Priester und die Offiziere der Tempelwache auf, um ein Mittel zu finden, ihnen Jesus auszuliefern. Sie versprachen Judas Geld und vereinbarten etwas mit ihm. So kommt die letzte Stunde daher, und zwar nicht nur für die ganze Umwelt, sondern gerade auch für die Tätigkeit Jesu. Unter diesen Umständen nun bereitet Jesus seine Jünger auf große Veränderungen vor. Was für Veränderungen? Jesus ordnet ihnen an, jenes Obergemach vorzubereiten. Das war eine Art Gästeraum, in welchem Jesus das berühmte Abendmahl feiern würde. Dort sagt er, dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Tut dies zu meinem Gedenken. Desgleichen, nachdem er dies mit dem Brot tat, das seinen Leib darstellt, nahm er den Kelch und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Liebe Hörer, es geht nicht nur um die Verheißung des Endes der gegenwärtigen Ordnung, sondern der Auftrag Jesu nähert sich seinem Abschluss und er verkündet das Ende des alten Bundes. Denn jener Kelch, jenes Blut, welches das Brot als seinen Leib begleitet, stellt einen neuen, mit Christus Jesus abgeschlossenen Bund dar, dessen Inhalt das Heil durch den Sohn Gottes aufgrund des Glaubens und der Gnade ist. Das bedeutet dann, dass dieser nun in Christus entstehende neue Bund, die Kirche, den alten Bund ersetzt. Und dass dieser nun ausläuft. Und dies geschieht besonders durch die Feier des Abendmahls oder Herrenmahls. Auffällig ist, dass nach all diesen Einzelheiten des Abendmahls Jesus dem Petrus etwas ganz Beachtliches sagt, nämlich, Simon, Simon, Satan hat euch gefordert, um euch wie den Weizen zu sieben. Aber ich habe für euch gebeten, dass euer Glaube nicht aufhöre. Und wenn du dich einmal bekehrst, dann stärke deine Brüder. Petrus antwortet darauf, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. worauf Jesus entgegnet: Ach, Petrus, bevor heute der Hahn kräht, wirst du dreimal leugnen, mich zu kennen. Erstaunlicherweise hält aber Petrus seine Erwartung aufrecht, die doch mit Sicherheit später total zusammenbrechen wird. Jesus beendet dann das Gespräch, indem er darauf hinweist, dass er die Jünger ohne jegliche Vorsorge auf Reisen geschickt hatte, dass sie sich nun aber für das Kommende vorbereiten sollten. Liebe Hörer, die letzte Stunde steht vor der Tür. Insbesondere die letzte Stunde für die menschlichen Fähigkeiten. Die Jünger vertrauten auf sich selbst. Petrus hatte seinen Stand auf seine eigene Selbstständigkeit aufgebaut. Tatsache aber ist, dass wir gegenüber der letzten Stunde unseren Mangel zugeben müssen, um von Gott das Heil zu empfangen und nicht von dieser letzten Stunde überrascht zu werden, wenn sie über uns kommt.
Und nun weiter zu den Fragen über Lukas Kapitel 21 und 22. Ist das nun wirklich das Ende von allem? So etwas? Was hier auffällt, ist der Tempel. Warum sollte der Tempel zerstört werden? Was würde das für das religiöse Leben jenes Volkes bedeuten?
Nun, der Tempel war der Mittelpunkt des religiösen Lebens der Juden. Israel hatte sich seit des Königtums rings um den Tempel entwickelt. Jener Tempel war von Salomo erbaut worden, wurde dann von den Babyloniern zerstört und nach der Verbannung wieder aufgebaut. Danach gab es für ihn einen weiteren, sehr schweren Abschnitt zur Zeit der Makkabäer. Nun war er von Herodes wiederhergestellt worden und war sehr schön und sorgfältig ausgestattet. Als nun Jesus sagte, dass er zerstört würde, gab das den Leuten zu denken. Die Zerstörung kommt über das Volk wie ein Gericht, und zwar über Jerusalem und den Tempel. Gewissermaßen bedeutet das, dass Gott sich nicht mehr um den Tempel als Ort der Anbetung kümmert. Von nun an wird der Geist in uns wohnen. Wir sind dann selbst der neue Tempel des Geistes und brauchen keine hölzernen oder steinernen Tempel mehr als unentbehrliches Mittel zur Anbetung. Jene Zerstörung hat das gesamte religiöse Leben der Juden umgekrempelt. Aufgrund der Vertreibung nach Babylon hatten die Juden bereits die Synagoge als lokale Anbetungsstätte geschaffen und nach der Zerstörung des Tempels hat sich das noch weiter verstärkt. Das Gericht kommt über jene, die ihren eigenen Messias abgelehnt haben und über alle, die ähnlich reagieren.
Und nun über das, was Jesus über die letzte Stunde lehrt. Da werden immer Zeichen am Himmel erwähnt. Was hat eigentlich Christus mit den Sternen zu schaffen?
Ja, allerdings. Wir lesen hier von Hungersnöten, Kriegen, Erdbeben, alles Dinge, die immer wieder vorkommen und mit der Wiederkunft Christi in dem Sinne zusammenhängen, dass sich das verstärkt. Jesus sagt, dass dieses Geschlecht nicht vergehen würde, ohne dass dies alles geschieht. Dieses Geschlecht bedeutet nicht eine Generation von 30 oder 40 Jahren. Es bedeutet das menschliche Geschlecht. Die Menschheit wird nicht vergehen, solange dies alles nicht geschieht. Soll es denn einen Weltkrieg geben, der jedermann vernichtet? Es gibt keinen Weltkrieg, solange dies alles nicht geschieht. Das will Jesus sagen. Und mitten unter all diesen menschlichen Katastrophen gibt es solche, die nicht menschlich, sondern vom Himmel sind. Die Frage ist hier: Jesus ist der Retter der Seele, Jesus ist der Retter unseres Herzens, der Sündenvergeber. Und was hat nun eine Explosion von Planeten und Sternen mit Jesus zu tun? Nun, Jesus ist doch die zweite Person der Dreieinigkeit. Er ist göttlich. So soll klar werden, dass dieses Heil, das Jesus im Namen Gottes bringt, als Gottmensch, der für uns stirbt, kosmische Ausmaße hat. So umfasst das die Mächte des Himmels, welche durch den Tod des Sohnes Gottes erschüttert werden. Das ist durchaus sinnvoll, wenn wir das Ausmaß der Person Jesu verstehen.
Lukas 21, Vers 24 betont die Zeiten der Heiden. Was bedeutet dieser Ausdruck und was hat es hier zu tun?
Dieser Ausdruck muss anhand des Alten Testamentes verstanden werden. Worum geht es? Gott hat mit Israel einen Bund geschlossen. Nicht, als ob Gott die Welt verlassen hätte. Er wirkt weiter. Er hinterlässt sein Zeugnis in verschiedenen Kulturen. Er erhält und versorgt weiter das gesamte Weltall. Aber durch seinen besonderen Bund, seinen Vertrag mit Israel, baut Gott die Heilsgeschichte. Und wie läuft das? Zunächst sind die Heiden nicht beteiligt, es sei denn jene, die sich Israel anschließen und so das Wirken Gottes dort miterleben. Als es nun geschieht, dass Israel seinen eigenen Messias nicht erkennt, beginnt laut der Bibel die Zeit der Heiden. Die Apostelgeschichte stellt das ganz klar heraus. Paulus sagt dort: Von nun an wende ich mich an die Heiden. Und die Heiden öffnen ihr Herz. Was mit Israel begonnen hat, breitet sich über die ganze Welt aus und das Evangelium wird überall gepredigt und erreicht, wie es die Griechen sagen, pantata ethne, alle Völker. Und das setzt sich so lange fort, bis die Zeit der Heiden erschöpft ist. So heißt es hier im Text: Jerusalem wird von den Heiden zertreten, bis ihre Zeit erfüllt ist. Auch wenn Jerusalem in den 60er Jahren von den Römern erobert wurde, zeigt dieser Text doch eindeutig weiter in die Zukunft. Das heißt also, die Zeit der Heiden ist die, während welcher die Heiden das Evangelium hören und annehmen, und während dieser Zeit werden sie über Jerusalem herrschen. Aber wenn ihre Zeit erschöpft ist, endet auch ihre Herrschaft über Jerusalem. Viele Gelehrte sehen in der Rückkehr Israels im 20. Jahrhundert und in der Befreiung Jerusalems im Jahr 1967, dass dies schon damit zusammenhängt. Das ist gut möglich, aber wir müssen noch einige deutlichere Zeichen abwarten, um zu sehen, ob sich das wirklich vollständig ergibt. Die Wahrscheinlichkeit ist aber recht hoch.
Dann ist hier ein Thema, das alle Welt erschreckt, nämlich: Wenn von der Beteiligung Satans die Rede ist, stimmt es denn, dass Satan in die Menschen eindringt? Der Anfang von Lukas Kapitel 22 behauptet, dass dies mit Judas geschehen ist. Was soll das heißen?
Ja, allerdings hören viele humanistisch geprägte Leute das nicht gern. Jedoch, so unglaublich es klingt, ist die dämonische Besessenheit eine Tatsache. Es gibt wirklich Leute, die von bösen Geistern besessen und beherrscht sind. Das heißt aber nicht, dass Satan in die Menschen eindringt. Meist sind es Leute, die eine Beziehung zu dämonischer Besessenheit haben. Satan ist in Judas eingedrungen, was aber nicht heißt, dass man nun zu jedem Beliebigen sagen soll: Hinaus mit dir, Satan. Es handelt sich dann um einen bösen Geist, einen Dämon, der den Menschen beherrscht und nicht, wie bei Judas, in den der Satan selbst eindrang.
Nur noch eine letzte Frage über das Abendmahl. Dieses Mal hängt mit dem neuen Bund zusammen. Was ist das für ein neuer Bund, der den alten ersetzt? Schließlich gibt es doch im Alten Testament jede Menge Bünde.
Ja, wie ist das? Das Mahl ergibt sich aus der Osterfeier, dem Pessach oder Passa. Woran erinnert dieses Ostern? An die Befreiung aus Ägypten. Es geht also zunächst um den Sinai-Bund, den Bund durch das Gesetz. Wenn nun Jesus sagt: Das hier ist mein Blut, das Blut des Neuen Testaments oder des Neuen Bundes, dann sagt er damit, dass der alte Bund nun vorüber ist. Für uns ist es damit sinnlos, vom Gesetz irgendein Mittel zur Rechtfertigung zu erwarten, selbst wenn es das in der Vergangenheit für Israel bedeutet hatte. Denn nun ersetzt der neue Bund in Christus den alten Bund vom Sinai. Nicht den Bund mit Abraham und auch nicht den mit David. Hier geht es um den Sinai-Bund, aus dem das Herrenmahl hervorgeht.
Vielen Dank. Und nun zum Abschluss der ganzen Betrachtung.
Auf der heutigen Bibelreise haben wir gemeinsam Lukas Kapitel 21 und den ersten Teil von Kapitel 22 durchschritten. Unser Thema war die letzte Stunde. Wir haben gehört, wie Jesus deutlich über das Ende der Zeiten redet und über die Zeichen, die dieses Ende ankündigen, sowie über alles, was wir bedenken müssen, um dafür bereit zu sein. Auch haben wir gesehen, dass Jesus das Ende der bisherigen Ordnung am Schluss seines Dienstes darstellt, indem er das Ende des alten Bundes und das Ende jeglicher Möglichkeit des Menschen, ohne Gott auszukommen, verkündet. Demgegenüber, liebe Hörer, lasst uns auf die Anwendung achten. Viele leben, als ob alles immer in der gleichen Weise weitergehen würde. Aber, liebe Freunde, wir sollten uns auf die Wiederkunft Jesu, auf die letzte Stunde einstellen.
Liebe Hörer, hier ist Carlos Waldo und hier schließt wieder ein Abschnitt der Bibelreise. Jetzt fehlt nicht mehr viel bis zum Ende dieser Reihe. Aber noch geht es an diesem Sender zur gleichen Uhrzeit weiter.